Hallo und herzlich willkommen, liebe Beyond Sports-Hörer, zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Motorensound, Adrenalin und Geschwindigkeiten von über 250 Stundenkilometern. Wenn wir an Motorsport denken, kommt den meisten sofort die Formel 1 in den Sinn. Doch die Welt des Rennsports ist viel größer. Langstreckenrennen, GT3-Boliden und legendäre Klassiker wie die 24 Stunden vom Nürburgring, Daytona oder Le Mans begeistern Millionen Fans auf der ganzen Welt. Einer, der genau dort zu Hause ist, ist unser heutiger Gast. Schon als Kind gehörte Max Hesse zu den größten Karttalenten Deutschlands und legte mit 3 Titeln in Folge im ADAC Kartmasters den Grundstein für seine Karriere. Es folgten Mastertitel im Tourenwagensport, die Aufnahme ins renommierte BMW Junior Team und anschließend der Aufstieg zum offiziellen BMW M-Werksfahrer.
Heute kämpft der 24-Jährige auf einigen der berühmtesten Rennstrecken der Welt um Siege und Podestplätze und zeigt dabei, dass der Motorsport weit mehr zu bieten hat als nur die Formel 1. Wie wird man eigentlich Profirennfahrer? Was steckt hinter einem Rennwochenende? Wie funktioniert der internationale Motorsport mit seinen vielen Rennserien? Und warum fasziniert die grüne Hölle am Nürburgring selbst die besten Fahrer der Welt? Darüber und noch über vieles, vieles mehr sprechen wir heute mit dem BMW-Werksfahrer Max Hesse. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Servus Max, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Servus zusammen, ich freue mich extrem, dass wir es jetzt heute endlich geschafft haben. Ich glaube, es hat ja nur ein halbes Jahr wegen mir gedauert, sorry dafür. Aber ja, ich freue mich heute bei euch sein zu dürfen und dass wir jetzt die nächsten Minuten und Stunden oder wie auch immer, wie lange wir brauchen, gemeinsam verbringen werden und uns ein bisschen kennenlernen können, ein bisschen über Motorsport quatschen, vielleicht auch über euren Podcast. Ich bin sehr gespannt.
Ja, gut Ding will Weile haben. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass du jetzt bei uns am Start bist. Und du kriegst jetzt auch direkt zu Beginn eine kleine Challenge, nämlich unser berühmt-berüchtigtes Fragensäckchen. Da hat jetzt Olli für dich als Losfee schon eine Frage rausgezogen. Und das ist die Icebreaker-Frage. Lies sie gerne vor, Olli.
Max, was ist der coolste oder verrückteste Fan-Moment, den du je erlebt hast?
Gute Frage, direkt zum Start. Ich muss sagen, von meiner Erfahrung her, für die deutschen Zuschauer bitte nicht traurig sein, aber in Japan, wenn wir dort fahren, ist es schon echt sehr, sehr cool, wie fannah die sind, wie emotional das für die Jungs und Mädels auch ist, wenn wir als Europäer, sage ich mal, rüberkommen dürfen zum Fahren. Und nicht jetzt, weil die Leute dort extrem nett sind, aber die haben auch echt immer super coole Geschenke, die sie uns mitgeben. Und von dem her ist es schon immer was Besonderes. Ich unterschreibe liebend, liebend gerne alle Autogrammkarten und T-Shirts und wie auch immer. Aber ich sag mal, die Asiaten und vor allen Dingen von meiner Erfahrung bisher im japanischen Bereich sind die Fans schon echt stark.
Was denkst du, woran das auch liegt? Also ich meine, wir, wenn wir zum Beispiel jetzt auch Formel 1 verfolgen, wir sehen das ja auch, dass in Suzuka zum Beispiel auch immer so crazy Hüte am Start sind und sowas. Woran liegt es, dass gerade in Japan, in Asien, der Motorsport so heftig gefeiert wird?
Ich glaube, es ist ein bisschen Kultur einerseits und auf der anderen Seite, die überlegen sich halt auch echt immer krasse Sachen, wie du es gerade angesprochen hast, mit den Outfits, die man so klassisch aus der Formel 1 kennt, wenn dann der Lewis Hamilton auf der Tribüne sitzt sozusagen. Oder von dem her, so ähnlich ist es natürlich bei uns auch im Fahrerlager, nicht genau gleich. Aber ja, ich würde sagen, die nehmen sich das Thema sehr zu Herzen. Und ich bin auch selber so ein kleiner Sammler davon. Von uns gibt es ja diese kleinen Minicars. Ich weiß nicht, ob ihr die mal gesehen habt, so in 1:64 oder 1:43. Und die haben wirklich immer alle Autos. Und das, finde ich, ist schon was Besonderes, weil das zeigt halt auch so, das ist jetzt nicht nur mal vielleicht eine Karte, die sie sich abgeholt haben, wo unsere Gesichter drauf sind, sondern die ändern sich ja auch mal die Teams und die Lineups. Wir fahren nicht immer mit den gleichen Leuten auf dem Auto. Aber da sieht man halt schon, die haben sich wirklich halt connected, sage ich jetzt mal, mit dem Fahrzeug, was du da gefahren bist, bei dem Rennen, mit deinen 2 Teamkollegen zusammen und finde es schon immer schön, die zu sehen. Die haben dann auch wirklich ihre Box immer mit dabei und wenn man jetzt vielleicht mal 1-2 Jahre nicht dort war, dann bringen die halt gleich immer 6-7 Autos, die wo man halt so in den letzten 2 Jahren gefahren ist und das finde ich schon immer echt stark und ist auch so ein cooler Fanbeweis, um ehrlich zu sein.
Ja, wir wollen später noch ein bisschen mehr drauf eingehen, wo du vielleicht gerne fährst, wo du vielleicht gerne nicht fährst. Da kommen wir vielleicht auch nochmal auf Japan zurück. Jetzt erstmal, Max, schön, dass du da bist. Du hast ja gerade eben die erste Frage mehr oder weniger schon selber erraten im Vorgespräch. Die stellen wir jetzt aber natürlich trotzdem noch. Wo treffen wir dich denn jetzt gerade an? Zu Hause oder schon wieder irgendwo an der Rennstrecke?
Ich glaube, hinter mir sieht es ein bisschen nach Hotel aus. Das heißt, ich bin schon an der Rennstrecke. Wir sind aktuell in Navarra in Spanien. Betreiben dort unsere Testfahrten für die nächsten Modelle von BMW Motorsport, also unsere nächsten Nachfolgermodelle, die hoffentlich dann in 2-3 Jahren vielleicht für alle draußen zu sehen sind. Und da bin ich jetzt noch bis morgen und dann geht es schon wieder nach Frankreich direkt zum nächsten Rennen in Manicourt.
Auch eine geile Strecke.
Manicourt ist cool und wir haben auch Samstagabend wieder Nachtrennen, ähnlich wie in Misano, das ist auch immer ganz geil. GT World Challenge Sprint fahre ich dieses Jahr zum ersten Mal. Ich bin ja sonst eigentlich mehr immer so die Langstreckenrennen gefahren. Aber muss sagen, der Sprint Cup macht mir auch extrem Spaß, weil es halt wirklich so eine halbe Stunde, wenn man so sagen darf, voll ballern, neue Reifen, Low Fuel, Attacke, gib ihm und das macht schon Spaß immer.
Das hast du gerade gesagt, du bist im Hotel. Wie viele Nächte verbringst du eigentlich durchschnittlich im Jahr in Hotels?
Ja, habe ich besser noch nie nachgerechnet. Ich weiß, letztes Jahr, dadurch, dass ich ja in der IMSA unterwegs war, also in der amerikanischen Meisterschaft, wir Fahrer haben da immer so eine kleine Challenge in der Flighty-App. Ich weiß nicht, ob die euch irgendwas sagt, die wo so die Flüge trackt, wie viele du im Jahr machst. Und ja, da sind wir, bin ich letztes Jahr mit meinem Teamkollegen zusammen irgendwie auf 315.000 Flugkilometer gekommen. Also schon die ein oder andere Nacht nicht zu Hause gewesen. Mhm. Aber ich kann dir keine genaue Zahl sagen. Wenn ich jetzt schätzen würde, zwischen 250 und 280, würde ich sagen.
Gibt es denn überhaupt noch sowas wie Alltag bei dir?
Ja, ich meine natürlich, man schätzt die Tage auch deutlich mehr, muss ich sagen, als davor, was man sich sonst, es ist halt nicht mehr normal, mal an einem Sonntagabends oder am Samstagabend zu Hause zu sein und mit der Freundin oder Freunden mal zu grillen und am nächsten Tag ausschlafen zu können oder ein gemeinsames Frühstück zu machen. Deswegen die Chancen nutzt man dann auch viel mehr. Mhm. Ich muss auch sagen, es ist immer sehr, sehr wichtig für mich, nach Hause zu kommen, zur Freundin, zur Familie, Quality Time zu verbringen, auch mal abzuschalten vom Motorsport. Weil klar, wenn du wirklich immer so 24/7 in der Bubble bist, irgendwann wird es dann schon viel. Und von dem her, ein guter Mix ist sicherlich, was es braucht. Ob die Freundin jetzt dazu stimmt, dass der Mix mit 280 Tage zu Hause weg ist, der richtige ist, können wir da mal sehen, aber für mich passt es.
Ja. Wenn du jetzt jemandem so ganz kurz und knapp erklären müsstest, was du beruflich machst, wie würde dieser Satz lauten?
Also die klassische Antwort ist eigentlich, ich bin Profi-Rennfahrer für BMW Motorsport. Dann kommt eigentlich, die Straßenfahrzeuge. Das ist so diese klassische Antwort. Mhm. Da muss man natürlich ein bisschen mehr ausholen. Und gerade auch, wie man es jetzt vielleicht schon gehört hat, es geht ja nicht nur dann um die, ich sag mal, die 4 Tage an dem Rennwochenende, die wir unterwegs sind, sondern die Testfahrten, Simulator, PR-Events und so weiter. Also da gehört schon einiges dazu. Es ist eine gute Frage. Ich würde trotzdem einfach Berufsrennfahrer sagen, um ehrlich zu sein, für BMW. Mhm.
Viele denken jetzt ja auch bei Rennfahren so an schnelle Autos, an Klemmer, an Champagner, man kennt es ja immer von den ganzen Siegerehrungen. Was ist so, würdest du sagen, die größte Illusion, die jetzt Menschen über dein Leben haben?
Gute Frage, sehr gute Frage. Ich glaube grundsätzlich, der Glamour wird natürlich gerne nach außen gebracht. Hinter den Kulissen, also ich bin jetzt nicht gerade im 5-Sterne-Hotel und lasse mir die Füße massieren währenddessen. Es ist einfach harte Arbeit, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das wird auch grundsätzlich oft unterschätzt, gerade auch so mit diesen Reisetagen. Und natürlich hört sich das cool an, wenn wir in Japan sind und dann zurückkommen und in Sanford fahren und dann die Woche drauf wieder in Shanghai. Und das hört sich alles cool an, aber es verbindet natürlich auch einen enormen Zeitaufwand und einen Stress. Wenn man dann immer an der Rennstrecke ist, dann merkt man das alles gar nicht, weil das ist so der normale Tag. Wir sind jetzt auch am Montagmorgen sozusagen, also gestern nachts um 2.30 Uhr hier im Hotel angekommen und waren halt um 7.30 Uhr an der Strecke. So diese 4 Stunden Schlaf, die sieht dann halt zwar keiner, aber um 7.30 Uhr sind wir trotzdem topfit, weil wir halt Bock haben, wieder Rennauto zu fahren. Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen die Message, die am Anfang schwierig ist, rüberzukommen, weil, ja, wie du sagst und vielleicht auch, wie man durch Netflix und so ein bisschen von der Formel 1 kennt und so weiter, ist halt, ja, Party Life und hier ein bisschen und dann im Kreis fahren. Die Zeiten sind um, auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, ob die früher genauso waren, weil ich glaube, die haben früher auch genauso hart arbeiten müssen. Aber heutzutage Profi-Rennfahrer zu sein, da gehört schon deutlich mehr dazu, als 2, 3 schnelle Runden zu drehen.
Aber ist es so, dass du dir manchmal einen etwas nicht so stressigen Rennkalender wünschen würdest? Also findest du, in der Formel 1, wir reden da nachher noch drüber, da ist es ja mittlerweile so, dass sich auch die Fahrer wehren dagegen, dass sie finden, es gibt eigentlich mittlerweile schon zu viele und einen zu vollen Rennkalender. Ist es bei dir jetzt in der Rennserie ähnlich?
Ich glaube, das kommt ein bisschen auf den Zeitpunkt deines Lebens an. Also ich muss sagen, aktuell, wenn ich ein Wochenende zu Hause bin dann, und irgendwo anders ein Rennen ist, dann denke ich mir, Mann, ich will da unbedingt fahren, weil ich halt auch noch, ja, ich bin jetzt 6 Jahre als Profi dabei bei BMW, aber trotzdem immer noch recht jung bin, wenn man es noch so sagen darf, auch wenn ich jetzt 25 geworden bin. Aber aktuell dreht sich da noch alles für mich um den Motorsport, also wirklich 24-7. Deswegen, ich habe jetzt nicht irgendwie diesen Punkt, wo ich gesagt habe, das ist mir jetzt gerade too much. Ich bin mir aber sicher, wenn du jetzt mal noch 3, 4, 5 Jahre dabei bist, vielleicht mal zu Hause noch ein Kind oder sowas hast, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass man nicht mehr vielleicht jedes Einzelne mitmacht. Und da hatte ich ja gerade schon erwähnt, dann tut man vielleicht mal einen Testtag weniger machen oder einen Simulatortag weniger. Aber ich glaube, das Rennfahren, das möchte man nie weglassen oder weniger haben. Ich glaube, es geht mehr so um die Sachen drumherum, die einfach auch sehr zeitintensiv sind und dazugehören mittlerweile. Ich wäre mir eigentlich relativ sicher, die meisten Fahrerkollegen, wenn wir die fragen würden und die sagen, da ist am Wochenende ein Rennen, willst du fahren, dann sagt jeder ja. Weil im Endeffekt ist es das, was wir lieben und was unsere Leidenschaft ist.
Das hast du schön gesagt. Vielleicht noch eine kurze Zwischenfrage, weil du jetzt eben auch Netflix erwähnt hast. Hast du denn Drive to Survive auch angeschaut und wie fahndest du es, wenn ja?
Also mittlerweile gab es ja schon mehrere Staffeln. Die letzten 2, 3, würde ich sagen, habe ich jetzt nicht mehr geschaut. Wir dürfen ja ehrlich hier sein beim Podcast.
Natürlich.
Also, ich finde, es holt die Leute sehr, sehr gut ab. Also das Ganze, wie sie es aufgebaut haben und die Show, die sie bieten, es gibt ja auch sonst nicht mehr so wirklich die Chance, überhaupt mal so behind the scenes zu schauen für die Leute, finde ich, haben die das echt wirklich mega umgesetzt. Dass natürlich da ein paar Szenen sind, wo dann eingeblendet wird, die Tribüne von Budapest, aber die in Silverstone sind oder wie auch immer, das erkennen halt nur die Kenner, sage ich jetzt mal, die wirklich halt da ganz tief in der Materie drin sind, dann fällt sowas natürlich einem schon auf, keine Frage. Aber ich glaube, grundsätzlich für uns alle als Motorsportfans fand ich sehr, sehr gut und ich finde auch, man merkt extrem den Hype, den die Formel 1 seitdem generiert hat, weil es halt schon, ja, man ist näher dran an dem Geschehen und das finde ich auch zum Beispiel bei der DTM immer ganz cool, wenn die da ihre Schaufenster haben, dass du beim Pitstop mal reingucken kannst oder so. Wir müssen ja, oder ich finde, wir sind alle in der Pflicht als Rennfahrer und auch als Teams und Hersteller so nah wie möglich an die Fans herankommen zu müssen, weil im Endeffekt, wenn keine Zuschauer mehr da sind, dann macht es keinen Sinn für uns zu fahren, dann ist es auch kein Marketing und dann macht es auch fairerweise keinen Spaß. Mhm. 24 Stunden Nürburgring, abseits davon, dass die Nordschleife die geilste Strecke ist, es sind halt einfach auch die geilsten Fans außenrum. Wenn Absolut. Du wirklich am Donnerstag im Nachttraining zum ersten Mal im Brünnchen vorbeifährst und halt wirklich die Grillwurst riechst, dann denkst du dir halt einfach geil. Und nur davon lebt das ganze Thema ja auch.
Ja, hört sich auf jeden Fall sehr cool an. Wir möchten aber mit dir auch noch so ein bisschen zurückblicken, weil viele Spitzensportler, die jetzt auch bei uns zum Beispiel zu Gast waren, haben erzählt, dass sie schon als Kinder genau wussten, was sie einmal machen möchten. Bei dir begann ja alles im Kartsport und dort auch, muss man schon sagen, ziemlich erfolgreich. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du auch das erste Mal in einem Kart gesessen hast? Also war das für dich auch dann sofort Liebe auf den ersten Blick oder musste sich da die Begeisterung erst entwickeln? Also kannst du da nochmal zurückkommen und da erzählen, wie es war?
Ja, also Begeisterung musste sich eigentlich nicht entwickeln. Das Kart, also ich muss sagen, ich bin mit 3,5 das erste Mal gefahren, also ziemlich jung. Hat vor allen Dingen für meinen Vater viele Gespräche mit meiner Mutter gebraucht, bis sie es erlaubt hat. Wir hatten auch damals fairerweise von meinem Dad einen super cooler Schachzug. Der hat eine externe Zündung in eine Fernbedienung eingebaut, die sie sozusagen kontrollieren konnte. Und somit haben wir sie so ein bisschen rangelockt. Ja, wir fahren dann nur mal 1, 2 Kurven ganz entspannt. Wenn es zu schnell wird oder außer Kontrolle, dann kannst du ausmachen. Auch wenn es jetzt echt viele Jahre her ist, ich weiß noch, Helm hat natürlich nicht gepasst, viel zu groß, Anzug, das hat alles nicht hingehauen, aber ist ja egal. Aber der wichtigste Satz für mich war immer noch zur Mama, wo ich das erste Mal eingestiegen bin, drück ja nicht den Knopf, mach niemals den Motor aus, habe ich gesagt, das weiß ich jetzt noch. ja, ich bin da das erste Mal gefahren und von da an war das irgendwie, da war das so mein Ding. Das war dann irgendwie so im Blut und klar, natürlich hat man dann mit 4, 5, sagt man jetzt nicht, ich will Profi-Rennfahrer werden, keine Frage. Aber ja, das Kart wurde halt dann weiter im Wohnzimmer rumgeschoben, bis ich dann mal alt genug war, dass ich auf die richtigen Rennstrecken konnte, auf Kartbahnen. Und so hat es dann eigentlich gestartet.
Das heißt, du erinnerst dich auch noch sehr gut an dein erstes Kart, ne?
Ja, doch, auf jeden Fall. Und ich muss ehrlicherweise gestehen, mittlerweile finde ich es sehr, sehr schade, dass ich es oder wir damals als Familie jetzt nicht behalten konnten, uns weggeben mussten. Jetzt hätte ich es schon ganz gerne so als Erinnerung einfach in der Garage stehen. Es war halt so ein Mini-Pufu-Kart, so ganz klein. Zum Glück gibt es noch ein, zwei Bilder, aber ja, daran, ich erinnere mich daran sehr, sehr gut. Viel weniger so an die Zeit, wo ich 6, 7, 8 war, wo man dann eigentlich mehr ans Kartfahren gekommen ist. Da kann ich mich nicht so detailliert erinnern, aber so dieser erste Moment, den auf jeden Fall.
Und hat deine Mom auch mal den Knopf gedrückt?
Nee, verboten.
Finde ich cool, dass du so diese Stories von damals, von deinem Beginn auch noch so krass im Kopf hast, weil das ist ja schon auch was Besonderes. Ich meine, das waren deine ersten Schritte im Motorsport. War dir damals oder war dir und deinen Eltern eigentlich damals der Weg schon bewusst? Also sollte es schon Richtung Profikarriere gehen oder ging es einfach nur darum, einfach mal schnell zu fahren?
Ich glaube, das baut sich mit der Zeit auf. Gerade was beim Kartsport vielleicht auch echt schwierig ist, was man gerne noch erwähnen darf, ist, wenn man jetzt so früh startet wie bei mir mit 3, 3,5, man darf ja danach nicht mal auf eine Kartbahn, bis man eigentlich 8 ist. Das heißt, du hast ja dann, ich bin dann mein erstes Mal gefahren und das war so cool, alles, ja, geil, schön, wann können wir wieder so auf die Art? Und dann war halt so, ja, jetzt musst du halt 4 Jahre warten, bis du darfst. Weil es halt jetzt nicht wie beim Fußballspielen, dass die sagen, okay, da kommt jetzt die nächste Liga sozusagen, die nächste Altersklasse und ihr könnt weiter da kicken. Weil du brauchst ja eine Kartlizenz, eine Rennlizenz, vor allen Dingen in Deutschland, um überhaupt Trainingstage fahren zu dürfen mit einem gewissen Alter. Und da war natürlich schon so eine Zeitspanne. Und ich glaube, daher kommt jetzt auch so mein kleines Loch von der Erinnerung, weil da war es halt immer noch so, man ist so ein bisschen dabei, man geht zu den Rennen und guckt zu. Ah, ich möchte so sein wie der hat ein cooles Helmdesign, wie auch immer. Aber man konnte es eigentlich nicht ausüben, weil einem war klar so, ich muss jetzt noch mindestens 3, eher 4 Jahre warten, bis ich mal wieder fahren darf.
Aber wie war das dann auch mit deinen Eltern? Also haben deine Eltern da auch wirklich geschaut, dass du deinen Weg gehst? Also kannst du dich da noch an den Support erinnern? Waren die da so immer an deiner Seite, haben sich jede Fahrt angeschaut, dir immer wieder Tipps gegeben, vor allem dein Vater? War der so ein bisschen dein Mentor?
Auf jeden Fall. Also grundsätzlich ohne meine Eltern hätte da gar nichts funktioniert. Und ja, mein Dad war für mich oder ist immer noch einfach der Hero. Der ist auch jetzt heute noch, egal um welche Uhrzeit das Rennen oder das Training ist, da schaut er Livestream und Lifetiming und fragt nach, was waren da in dem Sektor, was ist passiert hier. Also der lebt das Thema eigentlich genauso wie ich, um ehrlich zu sein. Und meine Mutter auch. Also meine Mutter war früher auch immer bei den Rennen mit dabei. Und das, ohne die Familie wäre das niemals überhaupt möglich gewesen. Mein Vater hatte auch dann Mechaniker für mich gemacht, die Motoren getuned beim Kartfahren, weil das kostet ja mittlerweile alles sehr, sehr viel Geld und wir kamen jetzt auch nicht von einem Haushalt, wo man sagen konnte, okay, wir fahren halt jetzt mal 10 Kartrennen. Wir mussten da schon sehr drauf achten, was können wir umsetzen, was macht wirklich Sinn und da war es natürlich eine enorme Hilfe, dass mein Vater so technisch affin war, weil ja, hätten wir jetzt einen Mechaniker zahlen müssen oder vielleicht uns Motoren bei einem Tuner mieten müssen, dann hätte das Thema wahrscheinlich nach dem Kartsport schon rum gewesen und ich hätte eigentlich gar nicht so richtig in den Tourenwagensport springen können. Da war es dann schon schwierig irgendwann, weil man kommt so in das Alter, wo es dann weitergeht, wo man dann so 12, 13 ist, dass man sich auch an andere Leute gewöhnen muss, weil man arbeitet halt nicht sein Leben lang mit seinem Vater. Auf gewisser Weise möchte und sollte man das auch nicht, finde ich, aber mein Dad ist immer noch jetzt, wie gesagt, Tag und Nacht gefühlt dabei, hat immer ein Ohr offen. Ich hoffe mittlerweile sagen zu können, dass ich ihm, glaube ich, ein bisschen mehr erklären kann und darf als er mir. Aber nee, also er steht immer für Tipps bereit und zur Beratung, kommt meistens zu den Rennen immer noch mit, schaut sich das dann entspannt in der Hospitality an oder in der Box.
So soll es doch sein. Vielleicht noch eine Frage, bevor ich an Olli weitergebe. Vielleicht auch so eine kleine Art Übergangsfrage. Wann hast du denn dann auch in deiner Karriere gemerkt, dass Talent alleine nicht ausreichend ist?
Ich würde sagen, das erste Mal, wo mir gesagt wurde, du kannst da nicht fahren, weil wir haben kein Geld. Wir haben das natürlich dann schon, meine Eltern haben echt wirklich alles geopfert. Also 120% Commitment. Es gab keine Familienurlaube mehr. Es gab keine Weihnachtsgeschenke. Es war halt wirklich Motorsport 24/7. Und das ist alles, was wir versuchen umzusetzen, um diesen Traum vielleicht irgendwie zu ermöglichen. Auch klar, wenn mein Papa mal gesagt hat, oh, nächste Woche weiß nicht, ob wir da fahren können. Er hat es dann schon irgendwie immer gedeichselt. Aber für mich war eigentlich relativ früh klar, was es bedeutet. Aber ich fand es auch wichtig. Ich wollte, oder ich finde, man sollte als Kind da jetzt nicht unbedingt genau wissen, um welche Zahlen es da geht, weil man hat, glaube ich, auch noch gar nicht so dieses Lebensgefühl und die Wertschätzung, was da eigentlich auf jemanden zukommt als Elternteil. Aber grundsätzlich, dass man so ein bisschen einen Überblick hat, wo man sich so befindet, finde ich schon sehr, sehr wichtig. Und dadurch, dass mein Papa damit auch sehr früh mit mir gestartet hat, war das eigentlich auch ein Thema, was mich auch so zu dieser Person gemacht hat, dass man jetzt noch alles wertschätzt, was ich sehr, sehr wichtig finde, und dass man sich aber damals, wo ich halt 13, 14 war, auch wirklich echt alles dafür getan habe. Also sei es Gym-Session oder da vielleicht irgendwie dann mit 16 nochmal Minijob und da nochmal ein paar Stunden irgendwo reingehasselt. Mir war klar, ich muss dafür alles und mehr eigentlich geben. Und ich glaube, das habe ich schon gelernt, wo ich so jung war, mit 11, 12. Weil, ja, ich glaube, das Schwierigste ist, wenn sich alles für jemanden normal anfühlt oder vielleicht sogar man so ein bisschen so ein Hoch hat, wenn man das nennen darf, und es dann halt extrem tief fällt. Ich glaube, das ist dann, wenn es schwierig wird für eine Karriere. Aber meine Eltern haben das echt sehr, sehr gut mit mir gemanagt von Anfang an.
Das heißt aber, dass es ja eigentlich dann erst mit, also im Kartsport mit so 8 oder 9 Jahren zum ersten Mal dazu kommt, dass du dich mit anderen vergleichen kannst, oder?
Genau, richtig, ja. Also ich bin mein erstes Rennen gefahren. Du durftest in dem Jahr fahren, wo du 8 wirst. Dadurch, dass ich im Juli Geburtstag habe, Ende Juli, wird es halt meistens immer nur dann noch 1, 2 Rennen geben. Das ist auch so ein bisschen, ja, braucht man halt einfach Glück, um ehrlich zu sein. Wenn man im Januar Geburtstag hat, hat man halt das ganze Jahr, und so ist halt ein halbes Jahr verloren. Aber ich bin dann 2 Rennen, glaube ich, noch gefahren in dem Jahr, und danach ging es dann eigentlich wirklich los, so mit der vollen Saison. Und da ist man dann halt auch im April zum ersten Rennen gekommen, und da musste man sich halt messen und dann sieht man erstmal, wo stehe ich überhaupt.
Nichtsdestotrotz kann man ja sagen, also du warst im ADAC Cars Masters erfolgreich. Du warst dann 2018 Rookie Champion der ADAC TCR Germany Tour. Ein Jahr später Gesamtsieger der Serie. Du wurdest zum ADAC Junior Motorsportler des Jahres gewählt. Also insgesamt kann man sagen, so dieser Übergang von Kart-Karriere zum Tourenwagensport, der war ja bei dir schon sehr, sehr erfolgreich auch und schnell gegeben, was wir jetzt so zumindest mal über dich recherchiert haben. Stimmt es, oder war das schon eine Umstellung, wo du gesagt hast, wow, boah, irgendwie glaube ich, dass es schon noch ein bisschen zu schwierig für mich ist?
Ich würde nicht sagen unbedingt schwierig, aber es ist was komplett anderes. Und dadurch, dass du auch da wieder zu dem Thema kommst mit Budget und Geldern, für mich war ganz klar, ich habe diese einmalige Chance. Und die muss genutzt werden. Können wir auch später vielleicht nochmal ganz lustig drauf eingehen für 2018, für den Rookie Champion, da gibt es auch noch eine gute Story. Es ging halt irgendwie immer nur ums Budget, dass man einen Testtag bekommt oder einen halben Tag. Und man hat halt irgendwie so, ja, man hing halt so am Zahnfleisch, wenn das sich jetzt so blöd anhört, aber man versucht halt irgendwie alles umzusetzen. Aber für mich war klar, da sind jetzt diese 8 Rennen in diesem Jahr und ich muss halt echt 8-mal top performen. Auch wenn die Gegner vielleicht schon seit 3 oder 4 Jahren dabei sind. Sobald es einmal ins Stocken gerät, wird es halt sehr, sehr schwierig, weil wir wissen, wir können nicht nochmal eine zweite Saison finanzieren. Und dass dann natürlich 2020 die Möglichkeit kam mit BMW, war im Endeffekt der Lifesaver, um ehrlich zu sein, weil ansonsten wäre es dann danach wahrscheinlich vorbei gewesen für mich.
Das hast du gerade schon das angeteasert mit der coolen Story von dem Rookie-Titel. Dann musst du es jetzt auch ausführen.
Ja, also wie gesagt, Budget sehr, sehr eng. Ich wurde, wo ich 9 war, aufgenommen damals von Ernst Moser von Phoenix Racing, dem damaligen Audi DTM-Team, also sehr, sehr früh. Und der Ernst hat mit meinem Vater eigentlich zusammen und mit dem ADAC wirklich alles gemanagt. Und dann haben wir die Chance bekommen, mit einem Audi-Team, eben mit einem RS3 TCR, da die Saison zu fahren. Und da war halt noch eine bestimmte Summe. Vor dem ersten Rennen war klar, die ist offen. Also wir müssen jetzt irgendwie das Risiko eingehen, dass wir entweder nochmal einen Sponsor finden oder wie auch immer. Und cooler Move vom Teamchef. Der Teamchef meinte dann halt so, naja, wir waren ja jetzt einmal testen und es war ja schon gut. Und wenn du den Rookie Cup gewinnst, da gibt es ein Fahrzeug umsonst, also das kriegst du geschenkt. es hat einen Wert von über 40.000 Euro, das ist dann einfach meiner danach. Und dann haben wir natürlich gesagt, ja klar, auf jeden Fall machen wir das, weil so können wir auch die Saison fahren. Das heißt, ich war dann 16 und wusste, okay, also entweder wir haben jetzt irgendwie über 40.000 Euro Schulden ab September oder wir gewinnen halt das Auto. Zum Glück hat der Teamchef dann sein Auto bekommen.
Okay, das heißt aber eigentlich schon, also uns zeigt es ja jetzt auch schon, dass eigentlich so das der finanzielle Background wichtiger denn je ist und ja eigentlich teilweise sogar wichtiger ist als jetzt blöd gesagt das Talent. Weil wenn du viel Talent hast, aber das Geld nicht hast und auch keine Sponsoren findest, dann ist deine Karriere kaputt. Schon bevor sie eigentlich richtig angefangen hat.
Leider ja. Also es ist immer ein unschönes Thema, um ehrlich zu sein, darüber zu sprechen. Ich bin immer noch der Meinung, dass wenn du Talent hast und wirklich rausstichst, dann funktioniert das schon, weil ich habe es bei mir gesehen, ich habe es bei meinem Teamkollegen gesehen, beim Dan Harper, der kommt aus England, da war es eigentlich ein relativ ähnliches Thema. Die Familie hat gesagt, wir lassen das jetzt, bevor es überhaupt ins Auto ging, also nach dem Kartsport schon. Und er sitzt jetzt auch da und ist seit 6 Jahren Werksfahrer und hat mit mir zusammen dieses Jahr 24 Stunden Daytona gewonnen. Also das funktioniert schon irgendwie. Man muss natürlich sehr, sehr viel Glück haben und muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Aber ich möchte das jetzt nicht schönreden, aber man muss natürlich dann schon auch performen, wenn die Chance da ist. Und das ist, glaube ich, echt wichtig und entscheidend. Und deswegen ist auch diese Kartsportzeit so wichtig. Es gibt mittlerweile viele Leute, die... Natürlich ist der Kartsport sehr, sehr teuer. Es wird immer teurer. Es gibt viele Leute, die das mittlerweile ein bisschen niedriger einstufen und vielleicht sogar sagen, ja, es reicht auch, wenn du E-Sports machst und dann das erste Mal mit dem Auto fährst. Und ist alles machbar, bin ich mir sehr, sehr sicher, zu 100%. Aber ich glaube, so diese kleinen Basics, die lernst du echt schon mit 8, 9, 10, wenn du diese ersten Kartrennen fährst. Und sei es nur einmal, dass dann genau die Zündkerze gefunkt hat und dir da von dem Rennen von 2010 irgendwas im Kopf bleibt, wie ich jetzt den Gegner vielleicht austricksen kann, dann hat sich das schon gelohnt, weil du kriegst halt wirklich sehr, sehr wenige Chancen mittlerweile, dich überhaupt zu zeigen. Und es ist ein leidiges Thema, keine Frage, es gehört halt dazu, aber ich glaube, du baust ja schon auch so ein bisschen dein eigenes Glück.
In gewisser Weise ist es ja aber auch gut, schon so früh dann eigentlich mit diesem Druck konfrontiert zu werden. Also ich muss mich jetzt schon mal entschuldigen, dass wir jetzt wahrscheinlich heute noch ein paar Mal diesen Vergleich zu Formel 1 machen werden. Ich weiß nicht, ob das dich stört oder nicht. Wir wissen nachher noch, wir gehen nachher noch darauf ein, ob du überhaupt ein großer Formel 1-Fan bist oder nicht. Wir sind es auf jeden Fall. Und auch durch diese Netflix-Doku wurde ja auch schon relativ häufig eigentlich klar, dass die Fahrer unter enormem Druck stehen, dass man manchmal nach 2 oder 3 schlechten Rennen gefühlt schon vor dem Aussteht, dass man ja aber auch nicht nur für sich fährt, sondern ja eigentlich auch für die ganze Karriere, für die Familie, dass es weitergehen kann, für die ganzen Sponsoren, dass die am Start bleiben. Das ist ja eigentlich, da steckt ja viel, viel mehr dahinter. Und das wissen die meisten wahrscheinlich gar nicht, die sich nicht so damit beschäftigen. Aber wie war das jetzt für dich am Anfang? Weil man merkt schon, so wie du dich jetzt gerade gibst, dir war das bewusst, aber du hast es ja geschafft. Aber im Hinterkopf war bestimmt bei dir dann auch mal der Plan, boah, okay, schwierig. Weil so wie wir das jetzt verstanden haben, ist so dieses Thema mit, ich wurde zum BMW dazugenommen, war wahrscheinlich so der, wie du auch gesagt hast, Lifesaver, wo du zum ersten Mal wusstest, okay, jetzt könnte die Karriere steil gehen, jetzt gibt es die Möglichkeit, dass ich davon leben kann.
Ja, zu 100% definitiv. Ich glaube, grundsätzlich als 16-, 17-Jähriger nimmt man das vielleicht noch nicht ganz so wahr, wie man es jetzt machen würde. Oder vielleicht die Formel-1-Fahrer in meinem Alter oder vielleicht noch ein bisschen älter. Ganz klar, da war Druck, auf jeden Fall. Man musste jedes Rennen abliefern. Und ich fand es auch, wie gesagt, gut, dass ich darüber Bescheid wusste. Ich fand es sehr, sehr gut, dass meine Eltern das so damals mit mir gemacht haben. Ich bin jetzt nie im Hinterkopf damit gefahren. Auch wenn ich wusste, das könnte jetzt Geld kosten, weil eine Felge kaputt gefahren wird, weil ich jetzt mit einem Kontakt habe, dann habe ich die Felge trotzdem kaputt gefahren, weil ich schon für wichtig das hielte, dass man halt einfach die Leistung abruft und zeigt. Aber ich glaube, das war auch so von Anfang an immer der Tenor von meinem Papa und von auch allen, die mich danach supportet haben, sei es nochmal Ernst Moser oder auch vom ADAC über die Stiftung Sport. Man findet schon irgendwie immer den Weg. Also es ist schon irgendwie alles machbar und umsetzbar und man sollte jetzt so, ich glaube, sobald man dieses Budgetthema im Kopf hat oder dass man vielleicht im Kopf hat, boah, es könnte jetzt das letzte Rennen werden, jetzt wird es langsam eng, ich glaube, dann rufst du gar keine Performance ab, auf gar keinen Fall. Ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn ihr vielleicht andere Sportler gefragt habt, wenn die wissen, dass es jetzt vielleicht, ja, Vertragsverlängerung steht an, aber der Club hat sich noch nicht gemeldet, ist jetzt das letzte Spiel. Ich bin mir bei 95% sicher, die spielen nicht ihr bestes Spiel von der Saison. Und das, so, ich glaube, sobald das im Kopf ist, dann wird es schwierig. Das hat es zum Glück bei mir nie gegeben, muss ich sagen. Ich hatte das nie so im Kopf drin. Mir war es bewusst. Aber warum auch immer, ob ich es ausgeblendet habe oder vielleicht aufgrund meiner Erfahrung und Alter vielleicht noch nicht so wahrgenommen habe, ich hatte es nie jetzt so als Blockade, dass ich sage, das hat mich jetzt an irgendwas gehindert.
Aber 2020 war ja trotzdem wahrscheinlich schon ein besonderes Jahr für dich, als du dann auch im traditionsreichen BMW Junior Team aufgenommen wurdest. Ist ja vor allem auch ein sehr renommiertes Nachwuchsprogramm, muss man auch dazu sagen, im GT-Sport. Und dann war es ja so, 3 Jahre später bist du dann offizieller BMW Motorsport-Werksfahrer geworden. Kannst du uns mal vielleicht auch so ein bisschen mitnehmen, was es eigentlich bedeutet, Werksfahrer zu sein? Was steckt eigentlich hinter diesem Begriff?
Ja, also um nochmal zurückzukommen, also wirklich ohne das BMW Junior Team bin ich mir recht sicher, würden wir heute den Podcast nicht machen. Ich kann mich da auch noch sehr, sehr gut erinnern an den Anruf. Komische Nummer aus München, abends um 19 Uhr. Ja, wir brauchen dich morgen in München, wir haben da eine Idee, wir wollen da was umsetzen. Ich hatte an dem gleichen Tag, ich bin ja 2019 für Hyundai gefahren. In der TCR Germany, habe dort die Meisterschaft gewonnen. Wir haben natürlich versucht, irgendwie, wie könnte es da weitergehen, vielleicht in die europäische Rennserie. Und da war eigentlich angesetzt ein Meeting an, ich sage jetzt mal, einem Mittwoch, ich weiß nicht mehr genau, welcher Wochentag es war. Aber dann hatte ich halt die Kollegen von BMW am Telefon und die haben so gesagt, ja, an dem Mittwoch musst du kommen. Da war ich natürlich jetzt wieder so, okay, was machen wir jetzt? Auch dann wieder fairerweise sehr, sehr lange mit dem Ernst Moser telefoniert, der mich immer sehr gut beraten hat. Und wir haben dann halt Hyundai kontaktiert und gesagt, würde es die Möglichkeit geben, das Thema zu verschieben? Da könnte sich was anderes auftun gerade, was auf jeden Fall umgesetzt werden muss, wenn es aufkommt und machbar ist. Ja, und ich war dann halt in München, die haben mir das Programm vorgestellt mit dem Junior-Team, habe dann direkt den Vertrag dort noch unterschrieben und hatte dann das allererste Mal wirklich einen ruhigen Winter, muss ich sagen, weil es war so, also ruhig ist jetzt vielleicht übertrieben, weil natürlich mit BMW da mal viele Fotoshootings und so, aber es war mal, man konnte mal so ein bisschen durchatmen, weil man wusste so, ich verhalte mich jetzt gut, ich versuche meine Leistung abzurufen, dann habe ich jetzt schon mal 2 Jahre sicher und da geht es jetzt nicht darum, um 2-3 Euro zu verdienen, sondern dass man wirklich ein echt geiles Programm hat auf der Nordschleife mit GT3 und dass man einfach Erfahrungen sammeln kann und sich zeigen kann und wieder so eine Chance hat, einen Schritt näher zum Werksfahrer zu kommen. Dann, nachdem eigentlich klar war für uns, dass BMW uns übernimmt als volle Werksfahrer, ist natürlich ein Traum in Erfüllung gegangen. Man hat so, ja, alles, was eigentlich einem davor, was man so immer live gesehen hat, nebendran, weil es war natürlich schon so ein, wir waren schon irgendwie Werksfahrer, wir haben auch immer alles zusammen alle gemacht, wir hatten auch die gleichen Sachen hier und da an, aber man hat sich natürlich schon so als ein kleines Grüppchen gefühlt, weil das waren halt so die Stars, die DTM-Fahrer und dann waren halt so wir drei da von dem Junior-Team. Die haben uns wirklich sehr, sehr lieb, sehr, sehr gut behandelt, haben uns immer total unterstützt, aber ja, man kann schon sagen, nachdem dann so diese, man so diesen Stempel runter hatte mit, ah, guck mal, da sind die drei Junioren, sondern ah, da kommen jetzt der Dan, Neil und Max, war natürlich schon was Cooles für uns persönlich, das zu erleben.
Und vielleicht aber auch nochmal so ein bisschen zum, also wie man halt auch Werksfahrer wird. Also es ist jetzt wahrscheinlich nicht so, dass es garantiert ist, wenn du ins Junior-Team kommst, dass du auch Werksfahrer wirst, oder? Ich meine, du hast dich ja wahrscheinlich auch unter Beweis gestellt.
Ja, auf gar keinen Fall. Also es war von Anfang an klar, wir haben halt so dieses 2-Jahres-Programm, also für 2020 und 2021. Dann wurde das alles ein bisschen nach hinten verschoben aufgrund von Corona. Ja. Auch da war dann natürlich schon für uns, ich würde schon sagen, eine schwierigere Zeit, weil Corona, keiner wusste so wirklich, wo geht's hin, was passiert. Die Verkaufszahlen sind natürlich runtergegangen. Dann ist es einfach, ein Junior-Team mal für ein Jahr zu pausieren oder auf die Seite zu stellen. Aber BMW hat da von Anfang an halt sich zu 100% zu committed, mit dem Herrn Nerpasch zusammen, der, glaube ich, für viele Motorsportleute ein Begriff ist und eine Legende ist. Und die hatten also diese Vision zusammen mit dem Herrn Nerpasch, wie sie das alles nochmal aufbauen wollen. Und da mussten wir uns da halt unter Beweis stellen. Heutzutage wird man nicht so einfach Werksfahrer, kann ich schon ehrlicherweise gestehen. Also es ist schon echt schwierig, da reinzukommen. Ich meine, wir haben jetzt bei BMW einen sehr starken und großen Kader gegenüber anderen Herstellern, weil wir auch echt viele Programme haben. Aber es sind halt trotzdem auch nur 23 Leute auf der Welt. Also es sind jetzt nicht ganz so viele. Also die Chance überhaupt zu haben, das als seinen Beruf ausführen zu dürfen, ist, die sollte man schon sehr wertschätzen. Und ich glaube, die wird auch in Zukunft immer schwieriger. Also da überhaupt irgendwie den Weg reinzufinden, wird sehr, sehr tough für die neuen Leute. Aber wir werden ja alle älter, wir werden alle ausgetauscht irgendwann. Von dem her, wie vorhin eigentlich auch schon die Message war, so niemals aufgeben, es gibt schon irgendwie immer einen Weg.
Was ich einfach voll krass finde, ist einfach der Fakt, dass du eine der international größten Automobilmarken der Welt vertrittst. Also du hast diese Möglichkeit, diesen Job auszuüben für BMW. Ist da auch eine gewisse Verantwortung dann, die du spürst an dem Rennwochenende? Was macht es auch mit dir als Person?
Ja klar, auf jeden Fall. Aber auch da fand ich es nochmal, oder finde ich sehr, sehr wichtig, eben auch mit dem Junior-Team, wie das bei uns so aufgebaut wurde. Weil ich glaube grundsätzlich, man kennt es aus anderen Sportarten auch, ich nehme jetzt vielleicht mal einen Fußball, weil es am einfachsten ist. Vielleicht ist dein Heimatsverein der BVB gewesen. Aber irgendwie, warum auch immer, dann geht es für dich nach Bayern oder, keine Ahnung, nach England oder wie auch immer. Natürlich tust du dich da wohlfühlen und du strahlst dir die T-Shirts-Farben aus und die Trikots und so weiter. Aber es ist ja sicherlich nicht so wie da, wo du aufgewachsen bist, oder? Weil die Zeit, die du dort verbracht hast, das, was du alles mitgenommen hast, und ich glaube, das hat man bei uns als Junior-Team auch sehr, sehr gut hinbekommen, weil ich fühle mich als ein ganz normaler BMW-Mitarbeiter. Also für mich ist BMW das Größte auf der Welt. Es ist einfach so, ich liebe die Marke, ich stehe zu der Marke und ich bin aber auch so aufgewachsen, weil wir halt diese ganzen Schulungen und so weiter auch alles mitmachen durften. Also wir haben wirklich Schulungen von morgens bis abends gemacht. Wie ist BMW entstanden? Wie hat es angefangen mit den Motoren? Wo werden die Autos gebaut? Wir sind extra mal nach Amerika geflogen, um zu sehen, wie die X5-Autos aufgebaut werden und so weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, ah ja, du hast da jetzt hier den Propeller, das BMW-Logo auf dem Shirt und ist schon cool, passt alles. Ja. Ich glaube, die wirklichen krassen BMW-Werksfahrer, die wohl sehr, sehr lange dabei sind, zum Beispiel jetzt ein Augusto Farfus, wenn ich den nennen darf, der ist seit über 20 Jahren bei der Marke, der lebt dafür. Das ist dem sein Alltag, das ist ganz normal.
Ja. Aber das heißt, man kann schon so ein bisschen sagen, auch wenn sich das Wort jetzt vielleicht komisch anhört, aber du warst so ein bisschen wie so ein Azubi unterwegs und hast alles mal sehen können, alles überall mal reinschnuppern können, oder?
Auf jeden Fall, ja. Das ist eigentlich auch nochmal was Cooles, finde ich, was man bei uns gemacht hat. Und deswegen war es auch so wichtig, dass man das BMW Junior Team genannt hat, weil oft gibt es ja ein Academy Program, Young Driver Program, wie auch immer. Bei uns war das wirklich, es gab ja auch nicht, dass man sich darauf bewerben konnte. Normalerweise bei einem Junior Shootout kann man sich bewerben, oder über XYZ ruft da jemand an, ah, der ist bei mir im Team gefahren, schaut euch den mal an. BMW hat sich uns drei schon ausgesucht. Also die wussten halt ganz genau, der Fahrplan ist, wir wollen einen aus Deutschland, einen aus Amerika und einen aus England.
Krass.
Und wir suchen uns jetzt drei Leute aus. Und genau mit den dreien wollen wir gehen. Und so ging es ja schon mal los. Und dann haben wir drei ja auch zusammen gewohnt. Also wir haben wirklich in einem Apartment alle drei für fast 2,5 Jahre durchgängig zusammen gewohnt, weil wir halt als Team funktionieren sollten für den Langstreckensport. Und da war nie irgendwie, ah, du warst jetzt mal da in dem Sektor schneller, sondern das war halt mehr so, guck mal, ich habe da dort eingelenkt und du hattest nie so diesen Battle, weil du wusstest, du kannst nur als Team eigentlich dich beweisen, weil im Endeffekt stehen wir alle drei auf dem Podium oder keiner von uns. Mhm. Und genau so war aber auch die Herangehensweise mit dem Rest, was die BMW AG betrifft. Die zwei haben Deutschkurse gemacht, wir waren in der Kantine mal, wir waren überall gefühlt, wir haben Events mitgemacht, aber nicht jetzt, weil uns langweilig war, um das Programm einfach schön zu machen und zu füllen, sondern weil von unserer Seite dort wirklich, wir hatten wirklich Lust darauf, wir wollten das, weil wir das nur als Chance gesehen haben, so da vielleicht irgendwie den kleinen Zeh mal reinzudrücken als Werksfahrer. Und BMW genau schon an den richtigen Schrauben für uns gedreht hat. Und die wussten genau, was wir brauchen, was wichtig ist.
Boah, ich finde es total spannend, das jetzt mal so en Detail auch zu hören. Also krass, was ihr da durchgemacht habt, beziehungsweise nicht durchgemacht habt, sondern was ihr erleben konntet. Ich meine, wahrscheinlich war ja so das Junior-Team auch so ein bisschen wie deine zweite Familie auch, oder?
Auf jeden Fall, 100%. Also klar, mit dem Neil, der ist ja dann wieder nach Amerika zurückgegangen seit 2024. Dann ist es natürlich, man sieht ihn jetzt nicht mehr so oft.
Ja.
Aber Dan sehe ich als sehr, sehr engen privaten Freund auch von mir. Wir haben mittlerweile unser eigenes Kart-Team zusammen, machen dort ein bisschen Jugendarbeit. Cool. Und auch jetzt eigentlich immer noch, wenn es die Möglichkeit gibt, dass wir zusammen auf einem Auto fahren, wird BMW uns immer zusammen auf dem Auto fahren lassen, weil die halt wissen, dass so ein. Ich weiß ganz genau, was er braucht, um ehrlich zu sein. Wenn er fährt oder wenn ich gefahren bin und wir was am Auto ändern müssen, da kann ich schon direkt sagen, mach das und das, weil ich weiß genau, was er braucht. Und das macht es beim Langstreckensport schon aus. Und das merkst du auch extrem. Ich glaube, wir haben definitiv einen sehr kollegialen Fahrerkader bei uns bei BMW. Das hört man bei anderen Herstellern vielleicht auch ein bisschen anders. Bei uns ist wirklich, jeder versucht jedem immer zu helfen und natürlich möchte man als eigener BMW immer vorne stehen, keine Frage, aber wenn ein anderer BMW gewinnt, ist es besser, als wenn ein anderer Hersteller gewinnt. Das ist schon bei uns so die Mentality und die setzt sich auch sehr, sehr stark durch. Aber du kannst niemals als Team so gut zusammenarbeiten, wenn du jetzt da kurz Teamkollege XY zum ersten Mal gesehen hast und morgen fährst du mit dem Rennen, wo ich mit dem Dan jetzt schon seit 6 Jahren wirklich die Hälfte des Jahres jeweils immer zusammen verbracht haben. Du musst halt auch kein Pitstop-Training mehr machen oder so, weil da sitzt halt jeder Handgriff. Du weißt genau, okay, der nimmt den Gurt, du steckst so den Funk ein und es passt. Das funktioniert mit allen anderen auch, weil wir sind alle professionell genug und das tut auch am Endeffekt dem Ergebnis nichts nach. Aber ich glaube, die Zusammenarbeit oder der Weg zum Ergebnis ist immer ein bisschen einfacher.
Mhm. Vielleicht haben wir jetzt so auf deinen Status auch als Werksfahrer schauen. Wie eng arbeitest du eigentlich auch mit euren Ingenieuren zusammen? Also bist du da auch beteiligt an der Weiterentwicklung des Fahrzeugs? Hast du da Einfluss drauf? Oder sitzt du jetzt im Endeffekt einfach nur hinterm Lenkrad?
Ich muss sagen, ich habe eigentlich die Charaktereigenschaft, dass es für mich sehr wichtig ist, mit den Ingenieuren viel zu reden, viel zu sprechen, Entscheidungen zu treffen. Und gerade auch so im Langstreckenbereich ist es schon eigentlich so der Klassiker, dass man dann auch, ich nenne es jetzt mal, einen Teamleader von dem Fahrzeug nennt. Also meistens, wenn wir ja zu dritt fahren, dann wird halt eine Person ausgewählt, die so ein bisschen ja, das Sprechohr ist zwischen Ingenieur und den Fahrern und auch mit dem Chefmechaniker und so weiter. Und das ist schon eine Rolle, da sehe ich mich immer sehr gerne drin. Also mittlerweile ist es Touch on Wood, hoffentlich bleibt es so, aber ich mache das wirklich sehr gerne. Und wenn in den Raum so gefragt wird, wer soll das machen, dann wird eigentlich immer direkt, ja, Max macht das so. Weil ich mache das echt sehr, sehr gerne. Und das macht mir einfach Spaß und ich finde, ich habe dann auch so ein bisschen mehr die Hände am Thema dran und kann dann vielleicht doch schon die ein oder andere Setup-Sache auch mal in den Topf einwerfen. Lass uns das vielleicht nochmal probieren, wo jetzt vielleicht der andere nicht dran gedacht hat. Aber da muss man auch sagen, das funktioniert auch nur grundsätzlich erstmal, wenn das Team ein großes Vertrauen in dich hinein hat und aber auch die anderen Fahrer. Weil beim Dan zum Beispiel, da weiß ich auch, das ist halt jetzt ein gutes Beispiel, weil wir so viel zusammen fahren, wenn ich A sage, da bin ich mir recht sicher, wir können ihn jetzt anrufen, dann wird er auch A sagen. Ob vielleicht sogar, wenn er gefahren ist und er meint vielleicht, könnte B sein, wenn ich A sage, dann machen wir A. So hat sich das so ein bisschen einfach eingespielt und es hat halt oft funktioniert. Und deswegen ist es auch so ein bisschen diese klassische Herangehensweise ans Rennwochenende. Das heißt nicht, dass ich jetzt da entscheide, wie das Setup wird und so weiter, weil da gibt es noch ganz viele schlaue andere Köpfe, die an den PCs sitzen. Und das heißt auch nicht, dass die anderen Fahrer Feedbacks nicht wertgeschätzt werden. Die werden genauso wertgeschätzt und die haben auch genauso ihre Berechtigung dafür. Aber ich grundsätzlich mache das schon sehr gerne. Und wenn ich die Chance habe, mit dem Ingenieur das irgendwie so ein bisschen voranzutreiben und zu entscheiden, dann hebe ich da schon ganz gerne meine Hand dafür.
Aber kann man sich das schon so auch vorstellen, dass es auch in den letzten Jahren jetzt auch eine Zunahme allgemein in dem Kosmos, in dem du fährst, gab? Also gerade was das Team hinter dem Team gibt, also dass auch mehr mit Performance geschaut wird, vielleicht auch nutzt ihr schon ein paar Tools für künstliche Intelligenz und so weiter und so fort. Also hat es da zugenommen bei euch?
Ja, auf jeden Fall, definitiv. Grundsätzlich, ich würde mal sagen, wenn man es als Paket abrundet, alles, was Simulationen und KI und so weiter betrifft, ist schon sehr, sehr viel die letzten Jahre dazugekommen. auch da auf vielen Sachen geschuldet, ist natürlich, du kommst wieder zurück zum Thema, wir haben Testverbot, wir haben Budgetkürzungen. Für uns ist es halt jetzt nicht so einfach zu sagen, ja, wir fahren jetzt halt mal 3 Tage und testen da mal die Federn aus. Es ist nicht mehr so einfach, das alles umzusetzen. Gerade auch zum Beispiel in der GT World Challenge gibt es ab April ein Testverbot. Das heißt, wirklich von April bis zum Ende der Saison dürfen die Fahrer nicht mehr auf der Rennstrecke fahren, wo die Rennveranstaltungen sind und so weiter. Also da gibt es mittlerweile schon viele, ich nenne es jetzt mal Blockaden, die uns natürlich schon dazu zwingen, aber auch mit gutem Gewissen und Erfolg auf KI zurückzuführen, auf Simulatorarbeit. Im Endeffekt sind es ja alles Ideen, die man schon irgendwie umsetzen kann und möchte. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, gerade was so im Simulator mittlerweile rausgefahren wird, funktioniert auch echt oft sehr gut oder gleich in echt. Und das ist natürlich schon beeindruckend zu sehen. Das passiert also auch nicht von heute auf morgen. Ich mache ja auch so die Simulatorarbeit in München für das Hypercar-Fahrzeug. Und klar, wir haben da jetzt nicht direkt bei 100% Performance angefangen. Du arbeitest dich da halt hin. Aber mittlerweile haben wir da echt eine tolle Basis, die Jungs und Mädels dort sich erarbeitet haben, dass wir einen Tag am Simulator wie einen ganz normalen Trainingstag an der Rennstrecke sehen. Also wirklich, dass die Ingenieure aus Frankreich, England, wo auch immer sie herkommen, einfliegen, wir am Funk sind, einen Testblock haben, den wir abarbeiten. Und ja, ich kann jetzt keine genaue Prozentanzahl sagen, aber ich würde sagen, mit gutem Gewissen, dass mehr als 50% im echten Auto auch funktioniert, was wir dort rausarbeiten. Und das ist sehr, sehr hilfreich, weil die Trainings sind immer so kurz, man hat so wenig Zeit, sich vorzubereiten auf das Rennwochenende. Da muss die Basis muss schon stimmen, wenn es losgeht eigentlich.
Also ich glaube, wir müssen jetzt mal ein paar Begriffe klären, was so Rennserien angeht, weil da haben wir jetzt auch schon ein paar gehört, die du genannt hast. Und da müssen wir sagen, da sind wir auch bei unserer Recherche so ein bisschen stocken gekommen, ein bisschen drüber gestolpert. Es gibt ja unzählige Rennserien. Wir in Deutschland kennen natürlich hauptsächlich die DTM, die Formel 1, auch so 24 Stunden von Le Mans, auch sonst die Langstreckenmeisterschaften. Du hast ja schon von der GT World Series gesprochen. Wenn man dich jetzt einfach fragt, in welcher Rennklasse oder in welcher Rennserie du unterwegs bist, kannst du es vielleicht einmal beschreiben, wie die heißt und was sie so besonders macht und gleichzeitig vielleicht auch nochmal, um das alles ein bisschen größer zu drehen, wie so dieser ganze Motorsportsystem-Kosmos aufgebaut ist?
Also ich würde sagen, um das vor allen Dingen auch verständlich zu erklären, ist, dass wir zwei Seiten haben. Und das ist eigentlich das Schöne beim GT3 Racing. Also wir haben so, ich nenne es jetzt mal die linke Hand von mir, das ist so der Werksport. Also das heißt wirklich, wo BMW Motorsport zusammen mit ihren BMW-Teams, mit den Werkseinsätzen sozusagen 24 Stunden Nürburgring macht. Das heißt, die NLS-Läufe, die Nürburgring-Langstreckenserie, da sind meistens ein, zwei Rennen im März und April, die wir als Vorbereitung nehmen. Und dann gibt es 24 Stunden Nürburgring-Rennen. Da tut BMW den Einsatz machen oder tut auch BMW entscheiden, wer die Fahrer auf den Fahrzeugen sind. Dann haben wir die GT World Challenge. Da ist es relativ ähnlich. Bei der GT World Challenge gibt es nur dann eine Sprint-Variante und eine Endurance, also eine Langstrecken-Variante. Ich bin die letzten 5 Jahre immer die Langstreckenvariante nur gefahren. Dieses Jahr Sprint und Langstrecke. Das sind jeweils 5 Veranstaltungen pro Meisterschaft. Bei Sprint fährst du zu zweit. Das ist eben das, was ich auch meinte, dass du halt wirklich 1 Stunde Rennen hast, 1/2 Stunde für jeden der Fahrer, Pitstop ohne Limit, das heißt so schnell wie möglich den Pitstop inklusive Fahrerwechsel. Das sind auch eigentlich so coole Sachen, Stats, die eigentlich keiner weiß. Ich meine, jeder guckt sich den Formel 1 Pitstop an und die sind der Hammer. Wenn die da wirklich in 2 Sekunden, aber die haben halt auch 15 Leute am Fahrzeug, da hat jeder seine Gun und ich finde, das kann man schon wertschätzen. Bei uns, beim GT, machen wir einen Fahrerwechsel, also wirklich Fahrer raus, Fahrer rein, anschnallen und 2 Mechaniker mit einer Gun, also wirklich nur einen Schlagschrauber, wechseln 4 Reifen in 14 bis 15 Sekunden. Da finde ich dann schon, dass wir nicht so weit weg sind von der Formel 1, wenn die mit 15 Leuten den Pitstop machen. Und dann, wie gesagt, gibt es halt die Langstreckenvariante, da gehört auch 24 Stunden Spa dazu. Da gibt es dann 3 Stunden, 6 Rennen oder dementsprechend halt die 24 Stunden von Spa und da fahren wir immer zu dritt. Dann gehen wir auf die andere Hand. Das ist der Kundensport. Kundensport betrifft uns sehr, sehr stark mittlerweile bei BMW und ist auch was sehr, sehr Schönes. Weil im Endeffekt gibt es viele ambitionierte oder ja, reiche Leute ganz auf der Welt verteilt, die auch gerne mit einem M4 GT3 Evo fahren wollen. Das heißt, die haben die Chance, bei uns in München das Auto zu kaufen und entweder ihr eigenes Team zu gründen oder das Auto bei einem Team einsetzen zu lassen, dass wir da sozusagen dann mit einem Amateurfahrer fahren. Und das ist eigentlich so der zweite Teil von unseren Aufgabenstellungen im ganzen Jahr, wo, ja, um ehrlich zu sein, kann ich dir jetzt oder kann ich euch keine genaue Meisterschaft nennen, weil wir da kreuz und quer immer eingesetzt werden, je nachdem, wie es der Terminkalender halt zulässt. Vor ein paar Wochen war ich bei der GT World Challenge Asia, also eigentlich genau die gleiche wie Europe, nur in Asia. Da war ich in Fuji zum Beispiel mit einem Team. Da bin ich in Bathurst in Australien gefahren am Anfang des Jahres, bei der Interconti-Meisterschaft nennt die sich dann. Die wird auch von der SRO gemacht. Dann gibt es die IMSA in Amerika, was so ein bisschen, würde ich sagen, wie die WEC ist in Europa. Also es gibt schon sehr, 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 sehr viele Rennserien. Ich würde sagen, ich glaube, ich bin dieses Jahr bei 6 oder 7 Rennserien am Start. Nie, also bis auf 2 oder 3 halt nie Vollzeit, weil meistens aufgrund der vielen Wochenenden gibt es halt immer eine Überschneidung. Aber ich finde, das ist auch echt das Schöne mittlerweile am GT3-Sport und an unserem Job. Du hast halt so diesen Werkssport, wo halt ganz klar alles Performance, du weißt, du kommst dahin, da ist alles perfekt, BMW hat alles vorbereitet, alles super cool. Und dann hast du den Kundensportbereich, wo es vielleicht nicht immer nur darum geht zu gewinnen, sondern da der Amateurfahrer, der Kunde, du musst ihm eine gute Zeit bieten, du musst schauen, dass das Team vorankommt, dass du Setup-Ideen einbringen kannst, dass du den Amateurfahrer vielleicht ein bisschen coachst, dass er schneller wird. Und das ist eigentlich eine ganz andere Art vom Racing. Am Ende will man natürlich trotzdem gewinnen und das Ergebnis steht immer im Vordergrund. Und auch die Amateurfahrer werden immer ambitionierter. Also ich würde auch sagen, das hat sich die letzten Jahre extrem gewandelt. Auch jetzt als Beispiel zum Beispiel in Fuji, da bin ich für ein chinesisches Team gefahren von uns. Die wissen schon auch echt, was die machen. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass du sagst, okay, wir müssen da jetzt 3 Europäer hinschicken als Mechaniker, damit die da mal im Kreis fahren können. Auf gar keinen Fall. Die wissen echt, was die machen. Das ist ein Top-Team. Und aber da ist ein bisschen eine andere Herangehensweise. Und da ist halt, wie gesagt, auch wichtig, mit dem Amateurfahrer viel zu arbeiten. Weil wenn wir bei dem eine halbe Sekunde pro Runde finden, dann und ich vielleicht 1/10 verliere, dann ist es gar kein Problem, weil mit seiner halben Stunde tun wir so viel Zeit reinholen. Und ich glaube, da kommt es dann auch nochmal so ein bisschen auf das Technische drauf an, weil man kann halt das Auto nicht so abstimmen, wie man es gerne möchte. Weil wenn ich jetzt das Auto abstimmen würde, so wie ich es gerne hätte, dann hat er schon eine schwere Zeit da draußen, weil das Auto vielleicht ein bisschen zu schwierig zu fahren ist. Und da muss man halt echt einen guten Kompromiss finden. Und deswegen komme ich auch nochmal zu der allerersten Frage eigentlich zurück. Deswegen ist nie ein Rennwochenende langweilig und deswegen will man eigentlich auch nie eins auslassen, weil man lernt immer dazu, egal auf welcher Rennstrecke oder in welchem Land. Und das macht es eigentlich immer so spannend.
Aber warum gibt es denn eigentlich diese ganzen unterschiedlichen Rennserien? Weil, also auf uns wirkt es ja jetzt auch so ein bisschen unübersichtlich auch. Also du hast jetzt auch schon irgendwie 5, 6 Rennserien genannt. Hat da jede Serie so ihre eigene Bedeutung? Verfolgen die eigenen Ziele? Fahren die da mit anderen Autos, mit anderen Antrieben?
Im Endeffekt gibt es mittlerweile so viele Leute, oder so viele Kunden im Endeffekt, die Autos kaufen. Wir haben jetzt auch von unserem Auto fast 100 Autos verkauft, die weltweit unterwegs sind, in Asien, in Amerika, in Europa. Und wenn man dann überlegt, letztes Jahr 24 Stunden Nürburgring als Beispiel, hatte BMW ein Werksauto. Das heißt, wir sind jetzt 20 Fahrer, es gibt 100 Autos auf der Welt, aber da ist jetzt wirklich nur eins gefahren mit 4 Fahrern. Das heißt, es gibt schon noch viele andere Fahrzeuge rund um den Global, wo einfach Kunden haben. Wir haben echt in Asien mittlerweile, dieses chinesische Team zum Beispiel, die haben, glaube ich, 4 oder 5 GT3s und die fahren dann halt natürlich ihre asiatischen Rennserien, so nenne ich es jetzt mal. Und dann hast du das gleiche in Italien, zum Beispiel BMW Italien ist wirklich sehr supportive, die haben da echt immer ein sehr, sehr cooles Programm. Da gibt es zum Beispiel die italienische GT-Meisterschaft, die man noch nebenbei fahren. Und so hat halt jedes Land und jeder Markt auch von BMW eigentlich so ein bisschen ihre Meisterschaften, wo sie gerne mal da ein bisschen mehr, da ein bisschen weniger pushen. Und deswegen kommen wir eigentlich so auch um die Welt herum.
Aber würdest du jetzt unterschreiben, wenn wir sagen, dass die Formel 1 das Nonplusultra ist?
Ich glaube, das kommt, es kommt ganz auf den Zuschauer oder auf den Fahrer an. Für mich ist es ehrlicherweise nicht. aber ich hatte auch jetzt nie so die, also klar, Formel 1, was Medienpräsenz und sowas betrifft und auch Prestige, ist es natürlich das Nonplusultra, keine Frage, auf jeden Fall. Wenn man die Chance hat, Formel 1 zu fahren, sagt niemand nein, sicherlich nicht. Ich hatte niemals so die Berührung damit, um ehrlich zu sein.
Dann würde ich die Frage vielleicht ein bisschen anders stellen. Gibt es Bereiche im Motorsport, die eigentlich, sagen wir, mindestens genauso anspruchsvoll sind, aber deiner Meinung nach weniger Aufmerksamkeit bekommen oder zu wenig?
Ja und nein, würde ich sagen. Ich glaube, im Endeffekt, wir versuchen ja alle immer unser Maximum, unsere 100% rauszuholen. Ich glaube, gerade was Langstrecke betrifft, also wenn wir wirklich so über 24-Stunden-Rennen sprechen oder auch mal ein 12-Stunden-Rennen, da kommt es natürlich schon mehr darauf an, wie diese eine schnelle Runde oder der eine gute Pitstop. Bei einem Formel-1-Auto macht weiterhin natürlich der Fahrer einen riesen Unterschied. Aber man ist schon auch sehr limitiert, je nachdem, wie gerade das Paket von einem ist, je nachdem, bei welchem Hersteller oder bei welchem Team man fährt. Sind die Motoren gut genug? Ist das Auto dieses Jahr stark genug? Und ich finde, das ist zum Beispiel schwierig zu verfolgen, weil irgendwie so 3 Jahre lang hast du jetzt vielleicht den Max Verstappen als absoluten Hero und dieses Jahr ist er irgendwie so ein bisschen am Struggeln. Wie die Fans es dann verstehen, ist, glaube ich, eher sogar manchmal schwieriger als beim GT-Sport. Beim GT-Sport haben wir natürlich auch die Balance of Performance, was mittlerweile ein Riesenthema ist. Das heißt, unsere Autos werden ja eingestuft, dass sozusagen hoffentlich alle Hersteller relativ ähnliche Performance haben. Und das jetzt, da wissen wir alle, dass das nicht machbar ist. Man kann nicht jedes Wochenende die gleichen Chancen haben. Alleine schon von der Streckencharakteristik her funktioniert mal unser Auto auf einer Strecke viel besser als auf einer anderen und so weiter. Da hast du natürlich dann schon auch so diese Auf- und Ab-Momente, aber in einem Langstreckenrennen kannst du trotz auch einer vielleicht nicht so guten BOP trotzdem auf dem Podium stehen. Und das, finde ich, ist halt beim Formel 1 nicht der Fall.
Ich würde gern vielleicht auch noch so ein bisschen mit dir auf das allgemeine Leben als Rennfahrer schauen. Also viele stellen sich das ja so ein bisschen so vor, dass es am Wochenende so ist, dass du deine Rennen fährst, dass du zu den verschiedenen Standorten fliegst, zu den einzelnen Kontinenten, wie du auch schon gesagt hast, und dann hast du unter der Woche frei. Aber wie sieht denn so eine Arbeitswoche, wenn man es auch Arbeitswoche nennen kann, wie sieht es bei dir aus? Was passiert da eigentlich?
Unterschiedlich natürlich, dadurch, dass wir auch unter der Woche viele Testfahrten oder Simulatorfahrten haben. Wenn das jetzt nicht der Fall ist, dann ist man natürlich schon zu Hause und macht halt dort eben seinen Sport. Man versucht, seine Ernährung wieder mal in den Griff zu bekommen, macht die ein oder andere Gym-Session. Man hat meistens auch viele Reports zu schreiben oder man denkt schon wieder ans nächste Rennwochenende und bereitet sich darauf vor. Also es ist nie jetzt, dass man, also sehr selten liege ich auf dem Sofa und sage, boah, was mache ich denn jetzt? Weil ich eigentlich immer irgendwie gefühlt was zu tun habe. Aber auch da trotzdem ist es natürlich wichtig, auch mal runterzukommen. Also abzuschalten und dann doch vielleicht mal abends die 2 Stunden einen Film zu schauen oder einfach mal essen zu gehen im Restaurant in der Stadt oder wie auch immer. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Pauschal kann man jetzt nicht sagen, Montag mache ich das, Dienstag mache ich das, weil das sich wirklich von Woche zu Woche ändert. Wenn ich zu Hause bin, dann, wie gesagt, viel Reports machen, Fitness, dass man da wieder auf den Stand kommt. Aber wenn wir natürlich unterwegs sind, um ehrlich zu sein, dann hasseln wir eigentlich echt von Event zu Event.
Aber hast du dann auch so eine Art Office oder wo kannst du dich dann zum Beispiel auch aufhalten?
Ja, mein Office ist bei mir zu Hause.
Ja, okay.
Da mein kleiner Schreibtisch, der Simulator dahinter. von dem her, das ist eigentlich dann so mein Bereich zu Hause, wenn man den so nennen darf, das Motorsportzimmer. ja, aber ansonsten ist es ja alles viel über Telefon oder irgendwie über den Laptop. Also da braucht man jetzt nicht großartig, man muss jetzt auch nicht sagen, dass wir 8 Stunden in Teams-Calls hängen oder sowas. So ist es natürlich nicht, also der Bürojob grundsätzlich ist schon was anderes und verlangt da auch sicherlich mehr von einem über einen Arbeitstag hinweg, wenn man zu Hause ist. Aber ansonsten ist eigentlich so pauschal zu sagen echt schwierig. Das Dienstagabend wird nie immer das Gleiche passieren. Es ist immer was anderes.
Ja, aber alles in allem kann man sagen, es ist so ein Mix aus Simulator-Training, Fitness, Meetings und Datenanalyse, oder?
Genau, richtig, ja. Genau, würde ich schon sagen, ja.
Okay. Finde ich total spannend, auch mal so herauszufinden, wie so das Leben eines Rennfahrers aussieht, vor allem bei dir, weil ich schon auch das Gefühl habe, dass du sehr, sehr viel Commitment an den Tag legst, oder?
Ich hoffe, dass das einige bestätigen können, aber würde ich schon so sagen, ja. Also grundsätzlich für mich ist das echt mein Leben, mein Alltag besteht komplett daraus und mir bricht es schon das Herz, wenn ich sagen muss, dass ich einen Test absagen will, weil vielleicht ein anderes Event ist oder sich das überschneidet. Ich versuche es dann trotzdem natürlich schon irgendwie machbar zu haben und zu machen. Ist aber nicht immer möglich, um ehrlich zu sein.
Was ja auch für dich spricht, ist ja auch dein Erfolg. Also du hast inzwischen unter anderem Rennen bei den 24 Stunden von Daytona, den 24 Stunden von Dubai, der Nürburgring Langstreckenserie, der Road to Le Mans gewonnen und bist inzwischen einfach auf den größten Langstreckenrennen der Welt unterwegs. Gibt es da einen Sieg, wo du sagst, der bedeutet dir persönlich auch am meisten, jetzt unabhängig davon, welcher vielleicht objektiv der größte war?
Ich muss sagen, grundsätzlich natürlich 24 Stunden Daytona dieses Jahr war schon einer der großen vier, dass man so den Haken dahinter setzen kann. Ich glaube, für uns als GT-Fahrer oder Sportwagenfahrer, man spricht ja eigentlich immer von Daytona, Le Mans, Nürburgring, Spa. Mhm. Dubai tut in den letzten Jahren schon echt stark dazukommen und es ist mittlerweile auch echt ein hartes Rennen. Aber es hat halt noch nicht so dieses Prestige erreicht. Deswegen würde ich Daytona da auf jeden Fall auf die erste Stelle stellen.
Gab es ja auch eine Doku dazu. War das was Geplantes, dass es da noch eine Doku dazu gibt? Oder hast du dich von Drive to Survive inspirieren lassen? Weil man kann auf jeden Fall sagen, wir haben sie uns angeschaut und es ist sehr geil gemacht.
Danke, ja. Nee, das zusammen mit meinem Partner, mit Weber Werke, hatten wir das eigentlich echt vor. Und dadurch, dass ich ja letztes Jahr, kann ich ja schnell mal ausholen, die IMSA-Saison Vollzeit gefahren bin, war das schon was Neues für uns, also für den Dan und für mich, weil Motorsport in Amerika ist schon etwas anderes als in Europa. Und da sind wir halt dann eben das erste Mal bei den 24 Stunden Daytona an den Start gegangen und hatten echt das Potenzial, da zu gewinnen. Also wir hatten echt ein starkes Auto, eine starke Crew. Wir waren, ich würde sagen, die ersten 8 Stunden haben wir, glaube ich, 7 Stunden geführt und waren da auf 1 und hatten eigentlich echt so das Gefühl, wir haben da echt das Rennen so ein bisschen in den Händen und in der Kontrolle. Und dann gab es leider halt einen Zwischenfall. Also vor uns war ein Unfall. Und in Amerika ist es immer so, dass wir Spotter auf dem Ohr haben sozusagen. Das heißt, ganz oben auf dem Tower steht jemand, der uns Bescheid gibt, wenn halt die Hypercars mit viel Speed ankommen. Der wird dann halt sozusagen 10 back, 5 back, up, down, wie auch immer, damit wir nicht so viel in den Spiegel schauen müssen. Und der hat den Crash wirklich super gespottet vor mir. Er hat direkt gesagt, stay left, slow down, slow down. Und als ich vor mir das alles gesehen habe, dachte ich mir so, okay, passt, alles gut, habe ich im Griff. Aber der hinter mir, ich saß auch im Auto, der hatte eben nicht der Spotter war da nicht so spot on. Und der ist mir halt voll hinten reingefahren Wow. Und das Auto war total Schaden. Und das war schon so ein bisschen ein Bruch, weil wir sind mit einem neuen Team als neue Crew dort an den Start gegangen und sind das erste Mal da mitgefahren und hatten halt echt das Gefühl, wir konnten gewinnen. Und darauf war eigentlich dann auch so diese Doku basiert, weil wir dann, das gehört ja dann diesen IMSA Endurance Cup sozusagen, mit den wir dann gewonnen haben. Und da haben wir ja dann Watkins Glen gewonnen, wir waren in Indy auf dem Podium, in Sebring auf dem Podium, Road Atlanta gewonnen. So das Einzige, was irgendwie so gefehlt hat, war Daytona. Und dann sind wir dieses Jahr wirklich mit der 1:1 gleichen Crew an den Start gegangen. Also die gleichen Mechaniker, die gleichen Ingenieure, alles. Und dann zu gewinnen, das war halt schon eine coole Story.
Man muss aber auch dazu sagen, der Sport, vor allem auch der Motorsport, der besteht ja jetzt nicht nur aus Erfolgen. Welcher Rückschlag war denn für dich in deiner Karriere vielleicht auch wichtig, beziehungsweise hat dich vielleicht sogar stärker gemacht als ein Sieg?
Ich meine, wir reden natürlich gerne immer über Pokale und Siege, aber wenn man ehrlich ist, 90% der Rennwochenenden kommt man eigentlich ohne einen zurück. Es ist natürlich sehr, sehr tough, aber aus diesen Wochenenden lernt man immer am meisten. Gerade jetzt zum Beispiel auch, wenn ich das letzte 24-Stunden-Rennen in Spa als Beispiel nehme, da haben wir als Crew, da fahren wir ja zusammen mit Valentino Rossi, echt einen Top-Job gemacht. Auch wenn man das nicht gerne sagen möchte, weil wir Sechster geworden sind, da gibt es jetzt nichts dazu, stolz zu sein. Aber an dem Wochenende hatte unser BMW und unser Paket einfach nicht mehr eine Chance, weiter vorne zu kommen. Und da haben wir echt super, super gut das Wochenende maximiert. Und da muss man halt dann am Montag schon sagen, okay, war ein geiles Rennen und das bringt uns auch echt weiter, weil nächstes Jahr, wenn wir vielleicht die Chance haben, von der Pace her vorne dabei zu sein, dann wissen wir, was wir zu tun haben, um das Rennen umzusetzen. Ja. Natürlich am Sonntag, wenn du da jetzt bei 35, 40 Grad ein 24-Stunden-Rennen hinter dir hast, war keiner von uns happy mit einem P6. Aber am Montag hat sich das Ergebnis eigentlich schon trotzdem positiv angefühlt, weil man weiß, man hat das Maximum rausgeholt.
Okay, also Mindset auch ein wichtiges Thema bei euch, wie ich sehe. Eine Sache, die du auch angeteasert hattest, war so ein bisschen der Nürburgring. Habe ich schon rausgehört, dass das für dich eine sehr, sehr geile Rennstrecke ist. Man muss ja sagen, die Nordschleife, die gilt ja weltweit auch als eine der anspruchsvollsten Rennstrecken. Warum sprechen eigentlich auch selbst Weltklassefahrer mit so viel Respekt über die Nordschleife? Also was macht die Strecke so besonders, vielleicht auch aus deiner Sicht erzählt?
24 Stunden Nürburgring ist Hass und Liebe zugleich, um ehrlich zu sein. Ich glaube für uns, wir empfinden natürlich schon viel für das Event, dadurch, dass auch unsere Karriere mit BMW dort wirklich so diesen Kickstart hatte, weil die ersten zwei Jahre waren wir ja wirklich nur auf der Nordschleife unterwegs. Wir haben auch dort ein Ferienhaus gehabt, wo wir dann die ganze Zeit gewohnt haben. Das heißt, wir haben halt wirklich Nürburgring-Nordschleife schon gelebt. Und BMW ist auch so das zweite Zuhause, das ist ja der ihr Vorgarten. Also unsere Straßenfahrzeuge werden ja dort entwickelt auf der Nordschleife. Und jetzt eine Sache zu sagen zum Rennen und zur Rennstrecke wäre eigentlich falsch, weil man hat nie ausgelernt, es gibt immer was Neues. Und es ist einfach die größte Challenge, die man sich überhaupt vorstellen kann als Fahrer und Team. Sei es das Wetter, sei es die Competition. Mittlerweile sind so viele starke GT3-Fahrzeuge da oben. Aber dann hast du ja noch die anderen 100 Fahrzeuge, mit denen du mitfährst, die in dem Fall jetzt langsamer sind wie wir. Ich sage jetzt mal, die vielleicht mal im Weg stehen, die dir da vielleicht mal ein bisschen Zeit verlieren und so weiter. Nürburgring-Nordschleife ist echt immer die einzigste Strecke, wo du im März wieder hinkommst und echt Bauchkribbeln hast die ersten zwei Runden an so ein paar Stellen. Einfach so mit der Senke und der Kompression und du weißt, okay, du kommst jetzt über die Kuppe. Was ist denn da jetzt genau? Hat sich der Asphalt verändert? Hat es da vielleicht genieselt? Und das ist einfach, ja, most exciting race. Und nach einem 24-Stunden-Nürburgring, da denkt man immer, ich habe jetzt gerade gefühlt 4 24-Stunden-Rennen hintereinander gemacht. Also der Montag danach ist schon immer echt zäh, weil es echt, ja, schon viel aus einem aus dem Körper rausnimmt, weil du einfach immer hellwach sein musst. Du hast keine Verschnaufpausen, du kannst dich nie erholen. Auch wenn man mal Spa jetzt nimmt, dann hat man mal ein Safety-Car, da kannst du mal durchatmen, vielleicht geht das Safety-Car auch länger. Du hast ja dann nie Stopp am Nürburgring, dadurch, dass es auch kein Safety Car gibt, ist halt, sobald du im Auto sitzt, ist immer 110%. Und das verlangt schon sehr, sehr viel vom Körper, aber auch vom Auto, vom Material, von den Reifen und vom Team.
Ja, Max, jetzt kommen wir so langsam Richtung Ende. Wollen wir noch ein bisschen bei dir auch in die Zukunft blicken. Jetzt bist du Mitte 20, du bist BMW-Werksfahrer, hast ja da, glaube ich, schon einen großen Traum erfüllt, hast einige der größten Langstreckenrennen der Welt gewonnen. Wovon träumt Max Hesse noch? Gibt es Rennen oder Titel, bei denen du sagst, erst wenn ich die gewonnen habe, ist meine Karriere so richtig komplett?
Ich meine, ich glaube, wenn ihr die Leidenschaft gesehen habt von den letzten Sätzen, für uns ist 24 Stunden Nürburgring echt noch das Nonplusultra, um ehrlich zu sein. Wir waren jetzt zweimal auf dem Podium. Ich durfte ja auch damals die 2024 das Pole-Shootout fahren, wo ich gewonnen habe sozusagen und der jüngste Pole-Sitter aller Zeiten bin auf der Nürburgring-Nordschleife beim 24-Stunden-Rennen. Und Spa ist auch immer ein tolles Rennen und mega, mega competitive, aber für mich ist Nürburgring schon so der nächste Step oder was ich auf jeden Fall haben möchte. Spa würde ich sicherlich auch gerne gewinnen wollen und Le Mans auch, keine Frage. Wenn wir alle vier gewinnen können, dann nehmen wir alle vier, definitiv. Aber Nürburgring hat so für mich persönlich schon den größten Stellenwert jetzt.
Jetzt hast du ja selber so den kompletten Weg vom Kartsport bis zum Werksfahrer durchlaufen. Was müsste sich deiner Meinung nach verändern, damit vielleicht noch mehr junge Fahrer heute auch bessere Chancen bekommen? Also du bist ja auf jeden Fall auch ein Fahrer, der wahrscheinlich für viele ein Vorbild ist und du dann viele Nachwuchstalente auch inspirieren könntest.
Grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass die Zeiten sich auch ein bisschen geändert haben. Also jetzt, ich würde sagen, nicht das, was vielleicht vor 10 Jahren gut funktioniert hat, funktioniert jetzt noch gut. Die Message ist eigentlich definitiv weiterhin halt immer weit ackern, alles rausholen aus einem, niemals aufgeben. Und ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich glaube, man baut sich schon trotzdem noch sein eigenes Glück. Also klar, wenn die Familie einen gesunden Background hat, dann hilft es einem extrem. Aber ich glaube trotzdem, dass die wirklichen Talente, die stechen schon irgendwie immer noch raus. Die Zeiten werden weniger, keine Frage, aber auch da finde ich zum Beispiel eben wieder den GT3-Kundensport extrem wichtig und auch extrem gut, weil dadurch, dass wir halt so einen vollen Kalender haben, haben wir nicht immer Zeit. Und dann gibt es natürlich schon auch für den Kunden die Möglichkeit oder vielleicht auch für den Hersteller, um zu sagen, hey, wir haben da einen Nachwuchsfahrer, der ist uns schon mal aufgefallen, kann der nicht das Wochenende bei dir mal fahren und den Einsatz machen? Wenn die jetzt dann natürlich was super Positives berichten, dann geht es wieder an den Hersteller zurück und dann so öffnet man sich schon immer eine Tür. Ich glaube, dass es auch ein bisschen herstellerabhängig ist. BMW ist eigentlich schon dafür bekannt, immer Nachwuchsarbeit zu leisten. Wir haben ja jetzt auch gerade zum Beispiel die Racing Academy, BMW Racing Academy, wo ich auch mittlerweile als Mentor agiere, zusammen mit Jens Klingmann und dem Robbie Foley. Das ist nicht vergleichbar mit dem BMW Junior Team, wo ich drin war. Und da kann man jetzt auch nicht sagen, okay, die werden nächstes Jahr ein Werksfahrer. Das basiert auf einem ganz anderen Projekt. Aber grundsätzlich, dass ein Hersteller jemanden die Chance bietet, überhaupt mit Werksfahrern zusammen zu sein und so behind the scenes mal reinzuschauen, mal den Simulator zu fahren, mal im GT3-Auto vielleicht einen Test zu haben, wie auch immer. Das gibt es weiterhin und da musst du halt natürlich dann schon davor gut auffallen, dass du dann die Chance hast, bei dem Test dabei sein zu dürfen. Dann heißt es immer noch nicht, dass du genommen wirst. Also nach dem Test, du musst da erstmal abliefern und da müssen natürlich viele Sterne in die richtige Richtung für dich stehen.
Jetzt wollen wir noch ein Thema mit dir besprechen, was uns auch sehr interessiert, weil im Motorsport entwickelt sich die Technik ja rasant weiter. Ein paar Stichworte mal reinschmeißen hier von meiner Seite: Elektromobilität, Hybridantriebe, nachhaltige Kraftstoffe, vielleicht sogar irgendwann noch autonome Rennserien. Wie glaubst du, wird sich da der Rennsport in den nächsten 10 bis 20 Jahren verändern und gibt es auch was, worauf du dich da freust?
Ich glaube, eine gewisse Prognose mit einer Jahreszahl mittlerweile zu geben, ist schwierig, weil ich glaube, grundsätzlich auch schon vor 3-4 Jahren hatten sich schon die ein oder anderen Projekte mal so durchkristallisiert, wo man vielleicht mit Wasserstoff, ein bisschen was machen will und Elektro, GT vielleicht. Es gab ja auch mal so diese Überlegungen, eine elektrische DTM zum Beispiel zu machen. Dadurch, dass die Themen jetzt mittlerweile ein bisschen abgeflacht sind, wenn man so sagen darf, glaube ich schon, dass der aktuelle Verbrenner noch weiterläuft. Wie lange der jetzt läuft und dass man sich sicherlich auch andere Sachen anschauen muss und auch anschauen wird, das ist klar. Wir werden uns alle damit befassen und auch da muss man, glaube ich, wieder mit einem offenen Mindset an die Sache rangehen. Das kann ja auch cool sein, definitiv. Wir haben ja auch mittlerweile beim LMDH, bei unserem Hypercar, auch ein Hybrid-System mit dabei. Damit kannst du tolle Sachen machen. Natürlich ist es auch erstmal eine Challenge, zu verstehen, wie das funktioniert. Aber du hast vielleicht auch damit als Fahrer und als Team auch wieder Tools, bessere Performance aus deinem Paket rauszuholen. Und ich glaube, so sollte auch unser Ansporn sein und so sollte auch von allen, finde ich, die Mentalität sein. Ich glaube, wenn man es umsetzen kann, dass man sagt, man kann jetzt ein 24-Stunden-Rennen auf Hybridbasis oder wie auch immer fahren, dann werden da alle Hersteller schon dabei sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Und da werden wir Fahrer auch mit dabei sein, weil es gibt wieder was Neues. Man hat niemals ausgelernt.
So, Max, jetzt hast du es fast geschafft. Jetzt kommen noch die schnellen Fragen am Ende. Bist du bereit?
Yes.
Wo hast du mehr Adrenalin, Start oder Zieleinlauf?
Start, weil ich meistens den Zieleinlauf selber fahre.
Qualifying oder Rennen?
Rennen.
Was war das härteste Rennen deiner Karriere?
2026, 24 Stunden Nürburgring.
Was passiert bei dir in den letzten 10 Minuten vor Rennstart?
Nochmal aufs Klo gehen.
Und wer sollte einmal neben dir auf dem Beifahrersitz Platz nehmen?
Einer von euch beiden.
Das nehmen wir auf jeden Fall sehr, sehr gerne an. Die Frage ist nur, würden wir es überleben?
Ja, doch, ich denke schon. Also grundsätzlich glaube ich, also ich bin mir sicher, ihr werdet Spaß haben. Ich bin mir sicher. Taxifahrten zu machen für Freunde oder für Gäste ist eigentlich schon immer was Geiles. Weil du siehst halt so, wenn die das Lachen im Gesicht haben und so für dich, man tut es ja auch irgendwann nicht mehr so wertschätzen, weil es halt so der Alltag ist. Und dann realisierst du eigentlich erstmal wieder, es ist schon geil, dass du hier mit dem Rennauto über die Strecke fahren kannst und über alle Curbs ballern kannst. Und manchmal, es hört sich jetzt doof an und man sollte eigentlich auch so nicht denken, aber hört sich halt so wie ein normaler Montag bei manchen Leuten an, die es halt wirklich als Alltag haben. Aber wenn das Auto gut fährt und wenn du ein geiles Event hast, dann solltest du das schon wertschätzen, dass das etwas richtig Cooles ist.
Absolut. Ja, Max, das war eine ganz, ganz tolle Podcast-Aufnahme mit dir. Also ich glaube, wir haben jetzt sehr, sehr viele Einblicke bekommen in dein Leben als Rennfahrer, aber auch generell in den Motorsport. Es war sehr vielseitig. Also es war richtig cool, auch so spannende Details zu erfahren, die man vielleicht auch so gar nicht kannte. Also dementsprechend vielen lieben Dank, dass du heute bei uns hier bei Beyond Sports am Start warst. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch lieben Dank an unsere Zuhörer. Schön, dass ihr auch heute wieder bei einer neuen Folge am Start wart. Und ja, Max, die letzten Worte, die möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Motorsport in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Rennfahren, die Bühne gehört dir.
Ja, erstmal muss ich mich bei euch beiden bedanken, dass ich da sein durfte. Hat auch mir eine Menge Spaß gemacht. Und ja, ansonsten kommt vorbei zu den nächsten Rennen in der GT World Challenge Sprint und Endurance. Wir haben dieses Jahr noch Ende August ein 3-Stunden-Rennen am Nürburgring, für die, die vielleicht noch nicht am Nürburgring mal waren oder nur zum 24-Stunden-Rennen da waren und nicht auf der Grand Prix-Strecke. Und ansonsten, wir freuen uns natürlich über jeden Support, Auto Nummer 46 mit Valentino Rossi zu supporten. Da gibt es sicherlich den ein oder anderen internationalen Fan auch davon. Von dem her, ja, ich freue mich, euch alle an der Rennstrecke oder per Instagram, DMs oder wie auch immer, immer anzutreffen und von euch zu hören.